Hebräer Kapitel 7, die Verse 15 bis 19. Der Schreiber ist dabei, zu zeigen, wie groß Jesus ist. Und in den Versen 15 bis 19 stellt er die Kraft des neuen Priestertums der Schwachheit des alten Priestertums gegenüber. Er zeigt uns, dass Jesus Christus Kraft hat, zum Ziel zu führen. Wenn Sie sich noch erinnern an gestern Abend, es ging um die Frage des zum Ziel Kommens. Und dieser Hohepriester ist imstande, zum Ziel zu bringen. Zum Ziel dessen, was ein Priestertum vorhat zu tun. Ich lese die Verse 15 bis 19 und dann stellen wir einige Gedanken dazu hin. Es ist noch umso reichlicher klar, wenn nach der gleichen Weise Melchisedeks ein anderer Priester auftritt, der es nicht nach einem Gesetz fleischlichen Gebotes wurde, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn es geschieht ein Abtun des vorausgehenden Gebotes wegen seiner Schwachheit und Unnützlichkeit. Denn das Gesetz vollendete nichts, das heißt brachte nichts zum Ziel. Andererseits eine Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Diese Hoffnung ist wirksam. Zuerst haben wir in den Versen 15 und 16 die grundsätzliche Aussage und dann in Vers 17 und bis 19 zwei Begründungen dieser Aussage. Was ist die Aussage von Vers 15 und 16? Was will der Schreiber hier festhalten? Er will festhalten, dass unser ewiger Hohepriester Kraft zum Leben hat. Es ist noch umso reichlicher klar, wenn nach der gleichen Weise Melchisedeks ein anderer Priester auftritt, der es nicht nach einem Gesetz fleischlichen Gebotes wurde. Vielleicht kann ich hier ein wenig stillhalten und über diesen sonderbaren Ausdruck etwas sagen. Stellen Sie sich einmal vor, der Schreiber nennt das Gesetz ein Gesetz fleischlichen Gebotes. Ist das Gesetz fleischlich? Oder besteht das Gesetz aus fleischlichen Geboten? Hat nicht Paulus in Römer 7 gesagt, das Gesetz ist geistlich? Liegt hier ein Widerspruch vor? Nein, wenn ein scheinbarer Widerspruch vorliegt, dann müssen wir uns fragen, von welchem Aspekt, das heißt von welchem Blickwinkel wird hier gesprochen? Denn Sie können zwei Aussagen haben und die scheinen sich zu widersprechen. Ich überhörte einen Teil eines Gespräches heute hier in diesem Raum, als wir als Männer zusammen waren, und dann erklärte Bruder Hess, also das löste sich auf, als man merkte, das war nicht der Mann selbst, der im Auto gefahren war, sondern seine Frau. Also so kann es manchmal Missverständnisse geben. Jemand sieht etwas und zieht den falschen Schluss. Die Frage ist, was war da genau geschehen? Wovon wird hier genau gesprochen? Aus welchem Blickwinkel wird das hier gesehen? Wenn Paulus in Römer 7 vom Gesetz sagt, dass es geistlich ist, dann will er betonen, dass es sich hier um ein Gesetz handelt, das vom Himmel kommt, aus der geistlichen Welt. Der Ursprung des Gesetzes ist ein geistlicher Ursprung und es hat mit einem geistlichen Gott zu tun. Aber hier will er betonen, dass es sich beim hohen Priesteramt, und das ist das spezielle Thema, wir haben, wenn Sie sich erinnern an gestern Abend sagten wir, dass wir zweierlei im Raum haben. Zuerst das hohe Priestertum, es ist eine Priesterschaft da, das levitische Priestertum. Und dieses Priestertum war eine Einrichtung, auf welche hin das ganze Gesetz Moses gegeben war. Das heißt, die zwei entsprachen einander. Wir haben also ein größeres Feld, das ganze Gesetz. Und dann haben wir ein kleineres Feld, das ist das Priestertum in Israel. Darüber gab es Vorschriften. Aber die zwei entsprachen einander. Und wenn eins geändert wird, muss das Ganze geändert werden, weil die aufeinander zugeschnitten sind. Die sind verzahnt. Aber jetzt spricht er nicht vom ganzen Gesetz. Jetzt spricht er von der hohen Priesterlinie und sagt, es handelt sich hier um Menschen im Fleisch. Unser hoher Priester ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und er ist unsichtbar im Himmel. Das ist eine geistliche Sache. Aber die irdischen Priester, das war eine fleischliche Angelegenheit. Wenn sie jetzt allerdings gewohnt sind, in ihrem christlichen Umfeld, im Kontext, Zusammenhang, das Wort fleischlich im Sinne von böse zu gebrauchen, dann werden sie natürlich nicht mitkriegen, was der Schreiber hier meint. Oder wenn sie geneigt sind, das Wort geistlich als eine Bewertung bezeichnen, dann werden sie wieder nicht immer verstehen, wenn etwas im neutralen Sinne für geistlich gesagt wird. Zum Beispiel, wussten sie, dass der Teufel geistlich ist? Er ist ein Geistlicher, kein Pfarrer, obwohl er manchmal wie ein Pfarrer sich tun kann, aber er ist ein geistliches Wesen. Warum? Weil er ein Geist ist. Deshalb, ganz einfach. Das Wort geistlich ist ein Adjektiv. Das heißt, ein Wort, das ein Hauptwort beschreibt. Und besagt etwas von dem Wesen. Satan ist nicht ein fleischliches Wesen, sondern ein geistliches Wesen, weil er ein Geist ist. Die hohen Priester Israels waren nicht Geister. Sie waren Menschen aus Fleisch und Blut. Und die Gebote, die Regelung des Priestertums, war von daher gesehen eine fleischliche Gesetzgebung. Es waren fleischliche Gebote, hatten mit irdischen Dingen zu tun. Mit diesseitigen Dingen, würden wir heute vielleicht sagen. Der Schreiber will hier gegenüberstellen ein geistliches Priestertum und ein fleischliches, das heißt irdisches Priestertum. Und will zeigen, dass das geistliche Priestertum in der Tat stärker ist als das irdische Priestertum. Jetzt lese ich noch einmal. Es ist noch umso reichlicher klar, wenn nach der gleichen Weise Melchisedeks ein anderer Priester auftritt, der es nicht nach einem Gesetz fleischlichen Gebotes ist. Das heißt, nach einem Gesetz, das eine irdische Regelung hat über ein irdisches Priestertum. Das wird klar also, dass Jesus stärker ist als Hohepriester. Sondern, was ist das für ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, nach der Weise Melchisedeks? Nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Da ist die Aussage. Nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens ist unser Herr Hohepriester. Was wird hier ausgesagt? Das Leben unseres erhöhten Herrn, sagt der Schreiber, ist unauflösbar. Jesus kann nicht sterben. Jesus ist ewig. Er muss ewig sein. Er kann nicht sterben. Sein Leben ist unauflösbar. Die nächste Aussage. Dieses ist seiner innewohnenden Kraft zuzuschreiben, sagt er. Nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das heißt, sein Leben hat diese Kraft. Dass Jesus ein Leben hat, das unauflöslich ist, ist seiner innewohnenden Kraft zuzuschreiben. Jahwe, der Name des Gottes Israels, ist ein Name, der zum Ausdruck bringt, dass Gott Leben in sich hat und nicht von einer Quelle außerhalb von ihm abhängig ist für sein Leben. Er ist der Seiende. Und deshalb kann er Israel aus Ägypten holen. Denn in diesem Zusammenhang sagt er zu Mose, ich bin Yahweh. Das heißt, ich bin der ich bin. Ich bin der Seiende. Und ich werde immer sein. Ich bin der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Er wird nie sterben. Er hat Leben in sich. Und deshalb kann er Leben schenken. Kann er Leben bewahren. Und wenn unser hoher Priester dieser Yahweh ist, und er ist es, der Yahweh von Alten Testament ist Jesus. Jesus ist der Gott Israels des Alten Testamentes. Und dieser ist unser hoher Priester im Fleisch geworden. Aber jetzt ist er gen Himmel gefahren. Und er ist Priester nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das heißt, er hat Leben in sich. Die Kraft seines Lebens liegt in ihm. Weiter. Dieser Ausdruck besagt, dass unser Leben aus Quellen außerhalb von uns gespeist wird. Das heißt, das Leben von Jesus steht uns zur Verfügung. Das ist, was der Schreiber ja sagen will. Wir haben diesen hohen Priester. Er ist für uns da. Er ist unser hoher Priester nach seiner Kraft, nach der Kraft unauflöslichen Kraft. Entschuldigung. Nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. So. Dieses Leben hat er nicht nur für sich selbst, sondern er vertritt uns. Er hat ja eben gesagt, Jesus ist dort hingegangen als Vorläufer und wir wollen ihm nachlaufen. Wir sollen ihm nacheilen. Wir kommen auch einmal dahin. Unser Leben wird aus Quellen außerhalb von uns gespeist. Wir sind, wie das Kind im Mutterleib, angeschlossen an Jesus Christus. Bei einer Frau, die ein Kind bekommt, handelt es sich um zweierlei Menschen. Ein Mensch ist aber mit dem anderen, mit einem Lebenskanal verbunden. Und so sind wir mit einem Lebenskanal mit Jesus Christus verbunden. Das andere Beispiel ist die Rebe am Weinstock. Unser Leben wird gespeist aus dem Leben von Jesus. Seine Kraft, die Kraft seines Lebens, ist meine Kraft, die Kraft meines Lebens. Jesus Christus, unser Hohepriester, teilt seine Lebenskraft mit uns. Denken wir an Kapitel 4, Vers 16, wo er sagt, wenn wir einen solchen hohen Priester haben, dann wollen wir hinzutreten. Und was dann? Nicht da einfach stehen bleiben und nichts sagen. Nicht nur hinzutreten, sondern dann wollen wir uns Gnade abholen. Für die Zeit, wann uns Gnade Not tun wird. Was ist Gnade? Ich habe mal einmal irgendwo ein Zitat gelesen, das soll ein gewisser Bischof Jensen gesagt haben. Gnade erfährt man immer in der Qualität eines Sünders. Stimmt nicht ganz. Gnade ist nicht nur Vergebung. Gnade ist auch für Vergebene da. Auch wenn ich Vergebung habe, brauche ich immer noch Gnade. Gnade ist im Grunde die Liebe Gottes zu einem niedriger Gestellten. Wenn ich als Sünder komme, dann ist seine Liebe, nimmt sie die Form von Vergebung an. Dann reicht er mir Vergebung da. Das ist klar. Aber wenn ich nicht gesündigt habe und wenn Jesus nicht gesündigt hat, aber doch Gnade bekommt, heißt es in Lukas 2, dann bekommt er Hilfe aus der Liebe des Vaters. Gnade ist nämlich eine Form von Liebe. Und wenn wir vom Thron der Gnade, das heißt von dem Thron, wo der sitzt, der alle Umstände beherrscht, auch über Satans Heere herrscht, wenn wir dort uns Hilfe holen, dann holen wir uns Hilfe von jemandem, der wirklich alles in seiner Hand hat. Nicht nur uns, auch unsere Feinde, auch unsere ganze Situation. Gnade kommt von einem Thron, wo geherrscht wird, wo über unsere Situation verfügt wird, dort holen wir uns Hilfe von dem, der auf dem Thron sitzt, das ist unser Priester, der ein hoher Priester ist, nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Diese Aussage begründet er dann gleich in den Versen 17 bis 19. In Vers 17 haben wir die erste Begründung aus Psalm 110, und in den Versen 18 und 19 haben wir die Begründung aus dem Heilsgeschehen. Der Schreiber beweist seine Aussage. Zuerst mit der Schrift Alten Testamentes, dann mit dem, was jetzt eigentlich im Heil, im Raum des Heils geschieht. Es geschieht, Entschuldigung, Vers 17, denn er bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das Wort Ewigkeit interessiert uns hier. Weil die Bibel es gesagt hat, dass dieser Hohepriester ewiglich lebt, deshalb die Aussage in Vers 16, er ist Hohepriester nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das ist die Begründung. Die Bibel hat gesagt, dieser Hohepriester lebt in Ewigkeit. Aaron ist gestorben. Eliezer ist gestorben. Sein Sohn ist gestorben. Alle aaronitischen Priester sind gestorben. Aber Jesus, der Hohepriester, lebt und wird nie sterben. Und das garantiert mir Leben. Das garantiert mir Gnade und Hilfe. Dann zeigt er es aus dem Heilsgeschehen. Denn, weiter, wahrscheinlich das parallel läuft zum dem Denn von Vers 17, denn es geschieht ein Abtun des vorausgehenden Gebotes. Was heißt das? Das Gebot, das ein irdisches Priestertum regelte, dieses fleischliche Gebot von Vers 16, das ist abgetan. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, stirbt Israel, stirbt das hohepriesterliche Geschlecht, stirbt das Gesetz. Es wird abgetan. Es ist immer noch da, aber es ist nicht mehr effektiv, es hat keine Wirkung mehr, es ist nicht mehr zuständig, weil es niemanden mehr gibt, über den es sind alle gestorben. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Wenn Christus stirbt, dann ist das Hohepriestertum erledigt. Dann ist es fertig. Jetzt beginnt etwas Neues aufgrund dieses Opfers. Es geschieht ein Abtun des vorausgehenden Gebotes. Wegen seiner Schwachheit und Unnützlichkeit. Warum war es schwach? Es konnte nicht zum Ziel bringen. Was war das Ziel? Vermittlung? Es konnte nicht vermitteln. Es waren alles nur Bilder. Bilder können nichts ausrichten. Wenn meine Frau zu Hause bleibt, nicht mit mir ist, habe ich ein Bild dabei. Aber wissen Sie, ich kann das Bild küssen, so viel ich will. Ich habe keine Frau vor mir. Nicht wahr? Entschuldigen Sie das Beispiel. Das ist existenziell. Ja? Später, in Kapitel 10, sagt der Schreiber, die Leute haben geopfert, geopfert, Jahr aus, Jahr ein. Nicht ein Gewissen wurde gereinigt. Nicht durch Tiere, Blut von Tieren, nicht nur. Half rein, nichts. Das ist alles umsonst. Es geschieht rein nichts da. Man kann so viel opfern, wie man will. Sie können sich abmühen. Immer wieder fragen, was soll ich jetzt tun? Nichts. Eine Frau stellte mir heute die Frage, was soll ich tun? Nichts. Es ist getan. Es ist getan. Das Alte Testament mit seiner ganzen Einrichtung war nur ein Wegweiser. Wenn ich eben von Obernhof gekommen bin, dann war das Schild nicht die Straße. Das Schild zeigte mir die Straße. Und wenn dort stand Beffingen, heißt es so? Beffendorf, ja. Dann musste ich noch nach Beffendorf fahren. Das Schild war noch nicht Beffendorf. Und wenn dann steht Waldmössingen, dann muss ich noch erst nach Waldmössingen kommen. Ja. Das waren alles Bilder, Wegweiser. Aber als Jesus kam, dann kam das Opfer. Und der hat wirklich Sünden weggenommen. Und aufgrund davon handelt Gott in meinem und in ihrem Leben. Da wird Satan besiegt, da wird die Sünde besiegt, da wird Sieg aufgerichtet, da geschieht etwas. Das müssen wir nicht fühlen, das wissen wir aber. Eines Tages werden wir es fühlen und sehen. Heute wird es verkündet und sie nehmen es im Glauben an oder sie lassen es. Aber bitte beurteilen Sie diese Wahrheit nicht nach Ihrem Empfinden oder sichtbaren Beurteilen. Die Schrift, so glaubt der Schreiber, hat Recht, wenn Jesus ewig ist, und dann macht er die Aussage. Er kann Jesus nicht fassen, er sieht ihn nicht, aber er weiß, Jesus lebt ewiglich. Und davon leben wir, von diesen Wahrheiten. Es geschieht ein Abtun des vorausgehenden Gebotes wegen seiner Schwachheit und Unnützlichkeit. Warum? Weil es ein Wegweiser war zu dem Kraftvollen. Das war nicht das Letzte, denn das Gesetz vollendete nichts. Da ist das Wort nichts, von dem ich gestern sprach. War es gestern oder vorgestern? Ich hatte angekündigt, der wird das Wort nichts gebrauchen. Hier ist es. Das Gesetz vollendete nichts, brachte nichts zum Ziel. Der Hohepriester konnte opfern einmal im Jahr. Aber Israel war nicht versöhnt. Gott hat das Opfer angenommen, ein Auge zugedrückt, sagt Paulus, und nun geht es wieder weiter. Der Mensch lebt auch damals vom Glauben und vom Hoffen. Und darüber durfte er wirklich froh werden, wie Psalm 32 das sagt. Er lebte vom Wort, wie Psalm 119 das sagt. Und das war wirkliche Freude. Aber er hatte nicht, was wir haben. Weder David noch Abraham. Aber sie lebten von der Verheißung. Und wie Jakob es ausdrückt, so hat wohl manch einer es ausgedrückt. Herr, ich warte auf dein Heil. Und was sagen wir? Ich danke für dein Heil. Es ist da. Es ist geschehen. In Jesus Christus. Das Gesetz vollendete nichts, Vers 19. Andererseits, eine Einführung ist geschehen. Es geschieht eine Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Es führt zum Ziel. Wir kommen zu Gott. In der Umkehr dürfen wir wirklich aufgrund von Jesus Christus, aufgrund seines Opfers zu Gott kommen. Und das ist die Hoffnung, dass wir eines Tages zu ihm wirklich kommen werden. Wir können wirklich zu Gott kommen. Wir kommen an. Das heißt, Jesus vermittelt wirklich. Er ist eine echte Brücke, die trägt. Und wir dürfen zu Gott ankommen. Es heißt bei Paulus in Epheser 2, durch ihn haben wir den Zugang, ganz bis in die Gegenwart des Vaters, in einem Geist. Jesus bringt uns in das Innerste, wo er wohnt beim Vater. Und dort dürfen wir mit beiden Gemeinschaft haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Evangelium, das heißt gute Nachricht, gute Botschaft. Davon können wir leben. Dadurch gibt es Sündenvergebung. Dadurch gibt es Sieg über Satan. Welch ein Trost ist das für mich? Es gibt keine Dämonen, die mich übermannen müssen. Es ist so wunderbar zu wissen, dass Jesus Christus stärker ist und dass kein Feind ihm gewachsen ist. Wollen wir aus Dankbarkeit leben, aus Dankbarkeit und aus seiner Gnade? Wir wollen zusammen beten, wir neigen das Haupt dazu. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir, Herr, dass du ein hoher Priester bist, der wirklich vermittelt und der auch gleichzeitig die Gnade vermittelt, aus der wir leben können, der Träger unseres Lebens ist, der Garant für unsere ewige Sicherheit. O Herr, hab Dank und Preis dafür. Ich bitte dich, Herr, dass jeder hier aus dieser Quelle schöpfen und leben möchte und auf alle anderen Quellen verzichten möchte. O Herr, wir bitten dich, hilf uns im Glauben aus der Wahrheit zu leben und nicht aus der Lüge, aus dem Betrug. Amen.